Ja, als ihr euch das eben vorgestellt habt, was wir so machen, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber ich habe es in den letzten 9 Jahren sehr, sehr gut kennengelernt, nämlich das Gefühl zwischen Vollmacht und Ohnmacht. Das Gefühl, dass ich an manchen Tagen diesen spannenden Job, diese spannende Berufung machen darf und wir erleben dürfen, wie wir unfassbare Menschenmengen erreichen. Wie toll manchmal Projekte durchstarten, wo wir E-Mails bekommen und Menschen uns antworten und sagen, danke, danke, danke. Meine Freundin hat sich aufgrund eurer Videos für Jesus entschieden. Wir haben zum ersten Mal durch ein Buch hindurch gelesen. Wir haben das und das gemacht. Und ich sitze da manchmal und bin zutiefst dankbar und denke, wow, wow. Und dann gibt es die anderen Tage, wo ich manchmal nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Wo ich von dieser Vollmacht ja, ganz wenig spüre. Wenn ich ehrlich bin, gar nichts. Und ich fühle mich ohnmächtig. Weiß manchmal nicht, wie wir die Dinge bezahlen sollen, weil wir leben von Spenden. Wo ich manchmal nicht weiß, wie wir manche Probleme lösen sollen. Wo ich selber an meine Grenzen stoße. Und ich bin fast ohnmächtig, stehe ich dem gegenüber. Ich habe das selbst erlebt in meinem Leben, in meinem privaten Leben. Ich hatte vor 2 Jahren einen ganz schlimmen Skiunfall. Aus dem Nichts bin ich gefallen in einer läppischen blauen Piste. Wer Ski fährt, weiß, das ist die einfachste Piste. Diese Piste bin ich schon 100 Mal gefahren. Ich war tatsächlich sogar als Skilehrer auf dieser Freizeit. Es war eine junge Erwachsenenfreizeit vom Zirkus im Lemgo. Es war die letzte Abfahrt. Ich habe auf jemanden gewartet, der noch nicht so gut Skifahren kann, habe ihn vorfahren lassen, will hinterherfahren, fahre keine 10 Meter, komme irgendwie über Kops und zertrümmer mir mein gesamtes Sprunggelenk. Es folgen 3 Wochen im Krankenhaus, unsagbare Schmerzen und am Ende die Gewissheit, das wird nie wieder. Und wäre ich damals nicht an einen guten Arzt geraten, dann wäre vermutlich finito gewesen mit dem Sprunggelenk. Und ich habe da gesessen und gelegen in diesen Wochen danach. Ich konnte 4 Monate nicht laufen, musste komplett neu laufen lernen, wie ein kleines Kind. Jeden Tag zu Physio. Und irgendwann hat man dieses Gefühl und denkt, also Jesus, jetzt mal ganz unter uns, ne? Also mein ganzes Leben bin ich ja für dich unterwegs. Hast du mitgekriegt, ne? So. Und auch auf dieser Freizeit, das habe ich ja für dich gemacht, ne? Ist ja auch bewusst, oder? Jesus, jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Hast du schon mal was von unterlassener Hilfeleistung gehört? Die ist doch alles möglich, oder? Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich kann dir heute das natürlich lustig präsentieren. Und ja, ich kann wieder laufen und stehen. Schnell laufen geht nicht mehr. Hier die Treppe runter. Ich habe keine Bewegung mehr groß im Sprunggelenk. Das ist wie versteift. Aber ich kann meinen Alltag gestalten. Und dafür bin ich dankbar. Und doch ist dieses Gefühl da zwischen Vollmacht und Ohnmacht. Wie gehen wir eigentlich damit um als Christinnen und Christen? Weil ich glaube, du kennst das auch. Ich glaube, wir alle haben diese Situation im Leben, wo es uns widerfährt und wo wir merken, oh weia, wie gehe ich damit um? Und dann ist doch oft die Frage, naja, habe ich einfach zu wenig geglaubt? Falsch gebetet? Oder habe ich Sünde in meinem Leben? Was ist es denn? Woran liegt es denn? Weil ich habe doch mit Gott gerungen, ich habe auf Wunder gehofft. Ein guter Freund von mir, der auch Pastor ist, der hat mich gesalbt mit Öl und über mir gebetet. Und es ist nicht besser geworden. Seit 2 Jahren jeden Tag Schmerzen. Und sind wir mal ehrlich, machen wir nicht alle diese Erfahrungen? Erfahrung von einem Mensch, der viel zu früh von uns geht. Das Scheitern einer Ehe, eine Liebe, die unbeantwortet bleibt. Eine schwere Erkrankung, Streit, Entzweiungen, Konflikte. Seelische Verletzungen, die mir manchmal den Boden unter den Füßen rauben. Geistliche Kämpfe, die Leichtigkeit und Freude des Glaubens, die mir irgendwann abhanden gekommen ist. Zweifel, die sich breit machen. Und dann das Reich Gottes, das sich ausbreiten soll in dieser Welt. Und manchmal sehe ich so wenig davon. Tja, dann gibt es diese Dinge und sie sind wie ein Tsunami-Effekt, die alles mitreißen. Es gibt so Bilder von Inseln aus dem Pazifik, wo Tsunamis drüber gefegt sind. Vorher sieht man dort Bäume, kleine Häuser und so weiter. Und dann fegt ein Tsunami darüber hinweg und es ist nichts mehr da. Es ist alles kaputt. Es ist alles entwurzelt. Es ist kaputt. Und ich habe gemerkt für mich, okay, es gibt eine tiefe Wahrheit und die muss ich erstmal verstehen lernen. Nämlich, wir alle und da meine ich wirklich uns alle mit und ich glaube, du kannst das nachvollziehen, wir alle sind verwundete Menschen. Wir alle haben Wunden widerfahren. Wir alle sind Begrenzte. Und ja, wir sind manchmal schwache Menschen. Und das ist hart. Sich das einzugestehen, ist ehrlich gesagt brutal. Das wahrzunehmen und zu sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, wir alle sind verwundete, begrenzte und schwache Menschen. Und du würdest jetzt vielleicht sagen, naja, Philipp, vielen Dank für den negativen Einstieg hier heute Morgen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das nicht irgendwie ein Ausdruck eines zurückgestutzten Glaubens? Ist das nicht vielleicht auch fehlender Glaube? Ist das denn nicht einfach mangelnde Erwartung an Gott? Was ist das denn? Das Interessante ist, es geht ja nicht nur uns so. Ich nehme euch mit hinein in eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 9, Vers 37. Da passiert Folgendes. Am folgenden Tag stiegen Jesus und die drei Jünger vom Berg herab. Eine große Volksmenge kam Jesus entgegen. Da schrie ein Mann aus der Volksmenge, Lehrer, ich bitte dich, schau nach meinem Sohn. Er ist mein einziges Kind. Immer wieder packt ihn ein böser Geist, sodass er plötzlich aufschreit. Der Geist zerrt ihn hin und her, bis er Schaum vor dem Mund hat. Er lässt ihn kaum wieder los und richtet ihn noch zugrunde. Jetzt, Vers 40, jetzt passiert es. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus, krasse Antwort, darüber könnte man auch eine Predigt halten. Da antwortete Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Und Jesus heilt diesen Sohn. Die 12 Jünger machen selbst diese Erfahrung. Sie konnten es nicht. Sie selber machen diese Erfahrung zwischen Vollmacht und die Jungs haben ja Wunder erlebt. Die Jungs haben Wunder vollbracht. Die haben ja und die Evangelien sind voll davon Dinge erlebt. Die sind ja unfassbar. Und gleichzeitig erleben sie auf der anderen Seite eine Ohnmacht, ein Gebundensein, wo sie merken, ich schaffe es nicht. Wir kriegen es nicht hin. Und dieser Mann sagt, sie schaffen es nicht. Sie kriegen es nicht hin und Jesus muss kommen und die Sache regeln. Wie gehen wir nun damit um? Auf der einen Seite diese Vollmacht zu haben, auf der anderen Seite Ohnmacht zu erleben. Ich glaube, drei Dinge sind dafür extrem wichtig. Drei Dinge, die mir helfen. Das ist keine abschließende Antwort, aber drei Dinge, die mir auch in den letzten 2 Jahren aufgegangen sind und für die ich zutiefst dankbar bin. Das erste, ja, wir sind verwundet. Aber dahinter steckt etwas viel Schöneres. Auf unserer Reise mit Jesus kommen wir alle an eine unsichtbare Mauer. John Wesley, ein großer Theologe, hat darüber geschrieben und gepredigt. Er nannte sie die unsichtbare Mauer. Nämlich die Erfahrung, dass es auf einmal nicht weitergeht. Ich glaube an Jesus, ich bin mit Jesus unterwegs und dann komme ich wie an eine unsichtbare Mauer und es geht nicht weiter. In der Literatur finden wir viele Beispiele dafür. Johannes vom Kreuz, ein gläubiger Mystiker, nannte es die dunkle Nacht der Seele. Die dunkle Nacht der Seele. Und viele Menschen kommen an diesen Punkt, wenn sie gezwungen sind, sich ihrer Vergangenheit oder ihren Wunden zu stellen. Und auf einmal merken sie, dass wie eine unsichtbare Mauer oder dass wie eine dunkle Nacht ein Tunnel, durch den ich hindurch muss. Es hat fast etwas Depressives. Ein Punkt, an dem wir durch Umstände oder Krisen auf einmal keine Kontrolle mehr haben. Die Kontrolle entgleitet mir. Wo Glaube auf einmal nicht mehr zu funktionieren scheint. Wo ich Gott nicht mehr richtig verstehe. Und manchmal es geistlich und emotional dunkel in mir wird. Die dunkle Nacht der Seele. Die unsichtbare Mauer. John Wesley hat das versucht, mal in einem Bild festzuhalten. Könnt ihr das nochmal anschmeißen? Ja, danke. Ihr seht das mal, ich habe euch das mal mitgebracht. Dieses Schaubild, es soll einfach nur mal so ein bisschen das vergegenwärtigen, wie ein Leben als Christ auch aussehen kann. Und John Wesley hat das genau so beschrieben. Er sagt, es kann sein, dass du irgendwann zwischen Stufe 3 und Stufe 4 an diese Mauer gerätst. Das Interessante ist, hinter dieser Mauer steht ein reiferes Leben als Christ. Und vielleicht habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht, dass man durch manches hindurch musste und dass manchmal auch Jesus einem nicht erspart hat, dass man da durch musste. Aber wenn man hindurch war, dann war es ein Reifungsprozess, wo Jesus tief in meinem Herzen etwas getan hat. Nach meinem Unfall musste ich 3 Wochen im Krankenhaus im Kufstein in Österreich bleiben. Und es gab einen Morgen, wo ich nicht mehr konnte. Ich lag auf einem Viererzimmer im Krankenhaus und bin dann unter die Dusche gehumpelt. Ich konnte ja nicht mehr laufen. Und in dieser Dusche saß ein Hocker. Ich habe mich auf diesen Hocker gesetzt und ich wollte eigentlich gar nicht duschen, weil ich dreckig war. Ich wollte duschen, weil ich nicht wollte, dass andere sehen, dass ich eigentlich nur noch weinen wollte. Und ich habe in Kufstein unter dieser Dusche an diesem Morgen dort gesessen und bitterlich geweint. Und ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. An diesem Morgen ist Jesus in diese Dusche gekommen. Es war wie eine Umarmung Gottes in diesem Moment. Ich habe einen Trost in diesem Moment erfahren, den ich kaum in Worte fassen kann. Aber ich habe gespürt, wie Gott da war. Und dann ist Jesus mit mir Schritt für Schritt dort raus. Es war ein Prozess des Loslassens, der Kontrolle loslassen, auf einmal nicht mehr gehen zu können und nicht zu wissen, ob man es jemals wieder richtig kann. Gordon MacDonald, ein amerikanischer Theologe, hat es mal so auf den Punkt gebracht: Wenn alles zerbricht, in Schmerz, in Versagen, in Zerbruch, vollbringt Gott sein schönstes Werk im Leben von Menschen. In dieser Mauer. Jede Mauer kann ein Wendepunkt in unserem Leben sein. Sie kann zu einer neuen Dimension der Reife führen oder zur Verbitterung und Vollmachtslosigkeit. Kennt ihr Menschen, die ein Leben lang mit Jesus unterwegs waren und die am Ende ihres Lebens tief, tief verbittert sind? Ich treffe solche Menschen leider immer wieder und ich verstehe das oft nicht. Ich habe eine Ahnung, woher das kommt. Aber ich frage mich doch, wenn wir doch an einen Gott glauben, der sowas kann und der so gnädig und barmherzig mit uns ist. Wie kann am Ende eines 50-jährigen Lebens mit Jesus solch eine Verbitterung stehen? Ich möchte ein solcher Mensch nicht werden. Ich möchte nicht 80 werden und tief in meinem Herzen so verbittert sein, sondern ich will diesen Weg durch die Mauer immer wieder antreten und Jesus mein Herz hinhalten und verändern lassen, Dinge heilen lassen, Dinge anpacken lassen. Ich selber habe so eine Geschichte mit einer Mauer gehabt. Ich war Mitte 20, als ich spürte, dass irgendetwas mit mir nicht so richtig stimmt. Ich konnte nämlich damals meinen eigenen Vater nicht mehr anfassen oder umarmen. Ich habe eine recht bewegte Familiengeschichte, komme aus einem nichtchristlichen Hintergrund, bin erst als junger Erwachsener zum Glauben gekommen. Meine Eltern haben sich damals geschieden, großer Streit und so weiter. Und da ist viel Doofes passiert. Und ich hatte eine Phase mit Anfang, Mitte 20. Ich konnte meinem Vater nicht mehr begegnen, geschweige denn ihn umarmen oder anfassen. Es war nicht mehr möglich. Es war wie eine Blockade. Ich habe dann 2 sehr, sehr gute Seelsorger gefunden. 2 tolle Männer, die mit mir daran gearbeitet haben. Und es gab einen Punkt, wo ich vor dieser Mauer stand. Und dann bin ich diesen Weg durch diese Mauer angetreten. Das hat 2-3 Jahre gedauert. Und am Ende dieses Punktes, dieser Mauer, stand, dass ich meinem Vater vergeben konnte. Es ist nicht alles richtig, was er getan hat. Das kann ich bis heute verbal ihm sogar sagen. Aber wisst ihr was? Ich habe meinem Papa vergeben. Und heute kann ich den wieder richtig umarmen. Das nervt ihn immer richtig. Ja, ich knuddel den heute richtig. Ja. Ich kann meinen Papa wieder umarmen und vergeben. Warum? Diesen Weg durch die Mauer. Durch die dunkle Nacht der Seele. Und deswegen steckt hinter verwundet, und wir alle sind es, eigentlich etwas Wunderschönes, nämlich Reife. Du und ich, wir sind berufen, als Christinnen und Christen, reife Menschen zu werden. Und Gott nutzt manchmal unsere eigenen Verwundungen, um in uns eine schönere Art von Reife herbeizuführen. Eine zweite Sache, die mir sehr, sehr geholfen hat, ist zu verstehen, dass ich begrenzt bin. Und ich glaube, niemand hat das Geschenk der Begrenzung besser verstanden als Johannes der Täufer. Es gibt eine interessante Aussage von ihm in Johannes. Johannes 3, ich lese sie euch mal vor. Dort passiert etwas ganz Interessantes. Johannes 3, Abvers 22. Bald darauf ging Jesus mit seinen Jüngern in das jüdische Land. Er blieb mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes taufte im Ernon in der Nähe von Salim, denn dort gab es zahlreiche Quellen. Die Menschen kamen und ließen sich taufen. Johannes war nämlich noch nicht ins Gefängnis geworfen. Also für alle die, die sich in der Bibel nicht so gut auskennen, Johannes der Täufer war jemand, der quasi Menschen taufte und das schon vor, bevor Jesus so richtig in Erscheinung getreten ist, das getan hat. Vers 25. Da gerieten die Jünger des Johannes mit einem Juden in Streit über die Reinigung von Schuld. Sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, da war ein Mann bei dir auf der anderen Seite des Jordan. Du selbst hast seine Bedeutung gezeugt. Der tauft jetzt auch. Also Johannes hat Jünger, die folgen ihm nach, nennen ihn Rabbi. Und die kommen jetzt und die fühlen sich natürlich in ihrem Business bedroht. Da gibt es jetzt wer anders, der macht das auch. Das gibt es ja gar nicht. Der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm hin. Katastrophe. Und jetzt die Antwort von Johannes, der sich ja eigentlich in seinem Business bedroht fühlen müsste, lautet ganz anders. Johannes antwortete: Kein Mensch kann sich irgendetwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Vielmehr habe ich gesagt, ich bin vor ihm hergesandt. Nur wer die Braut heiratet, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei. Er hört den Bräutigam vor Freude jubeln und freut sich mit ihm. Genau solche Freude erfüllt mich jetzt. Jetzt kommt sein Satz. Seine Bedeutung wird zunehmen, aber meine Bedeutung wird abnehmen. Johannes hatte das verstanden. Johannes wusste, ich muss meine Begrenzungen, meine Zeit, die mir gegeben ist und die begrenzt ist, die muss ich akzeptieren. Es dreht sich nicht mehr alles um mich, sondern mit dem Erwachsenwerden verstehe ich, ich bin begrenzt und meine Zeit ist auch begrenzt. Es ist wie bei einem kleinen Kind, das finde ich ist so das schönste Beispiel. Ein kleines Kind wächst auf und erstmal ist es total hilfsbedürftig. Und natürlich, Papa und Mama sind da und tun alles, damit das Kind möglichst gut versorgt ist. Dass es sich geliebt fühlt, dass es Nahrung bekommt, dass es was zu trinken bekommt und so weiter. Selbstverständlich. Und das Kind wird älter und älter und älter und muss irgendwann mal lernen, das hört auf. Ich kann also nicht schreien und Papa und Mama kommen und dann bekomme ich alles, was ich will. Denn so wachse ich ja erstmal auf. Interessant ist, manche Menschen machen das auch noch im Erwachsenenalter. Die schreien so lange, bis einer kommt und tut, was sie wollen. Das ist ganz interessant. Und genau hier ist das Problem. Unser Ego muss irgendwann mal lernen, dass wir aus diesem kindlichen Stadium heraus müssen. Ich kann nicht einfach hier rumschreien und ihr macht, was ich will. Wenn ich darin hängen bleibe, habe ich ein großes Problem. Du und ich, wir müssen irgendwann lernen, von diesem Thron herabzusteigen. Und lernen, dass sich nicht die Welt um dich und mich dreht. Sondern dass wir begrenzt sind. Und so wichtig und richtig das bei einem Kind ist, wird auch ein Kind mit dem Erwachsenwerden das lernen müssen. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Teil ist, genau diese Reife zu lernen, diese Demut zu lernen, zu sagen, ja, es dreht sich nicht alles um mich. Und Demut meint das Anerkennen von Grenzen. Du und ich, wir sind begrenzt. Begrenzung meines Körpers, meiner Herkunftsfamilie, meines Familienstandes, meiner geistigen Fähigkeiten, meines Portemonnaies, meiner Zeit, ja selbst meiner geistlichen Erkenntnis. Die Lüge heutzutage ist, alles ist möglich. Alles ist möglich. Und manchmal glauben wir Christen das auch, dass grundsätzlich immer alles möglich ist. Und ja, es gibt einen feinen, aber wichtigen Unterschied. Unserem Gott ist alles möglich. Und ja, wir leben in einer Zeit auf diesem Gott zu. Es hat begonnen. Das Reich Gottes bricht sich Bahn. Es hat begonnen, aber es ist nicht vollendet. Wir leben immer noch in einer gefallenen Zeit, wo nicht alles möglich ist. Und das ist etwas, was wir anerkennen müssen, auch als Christinnen und Christen in dieser Zeit. Es ist eine Lüge, dass wir sagen, alles ist möglich. Ja, unserem Gott ist alles möglich. Und doch leben wir noch in einer Zwischenzeit. Welch ein Geschenk, wenn ich das begreife. Welch ein Geschenk, wenn ich begreife, dass ich nicht alles leisten muss. Welch ein Geschenk, wenn ich begreife, dass ich nicht immer funktionieren muss. Welch eine Entlastung. Und dahinter steckt das tiefe Geschenk, wenn ich begrenzt bin, dass ich weiß, ich bin frei. Das zu akzeptieren, dass ich begrenzt bin, schenkt mir eine riesige Freiheit. Zu wissen, ich muss nicht immer, ich muss nicht alles. Ich lebe in einer Zwischenzeit. Auch als Christ. Was für ein Geschenk. Das Dritte, das Geschenk der Schwäche. Auch das ist interessant. Paulus spricht sehr viel darüber. Und er hat einiges dazu zu sagen. In 2. Korinther, ich lese es euch mal, bringt er das ziemlich gut auf den Punkt. Dort sagt er nämlich Folgendes. 2. Korinther 12, ab Vers 7, da sagt er Folgendes. Auch wenn diese Offenbarungen wirklich außergewöhnlich sind, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Wir wissen nicht so richtig, was er da hatte. Es gibt so Vermutungen, aber so ganz genau weiß man es nicht. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebeten, dass er es wegnimmt. Was wir wissen, es muss ihn ziemlich nerven und stören. Aber der Herr hat es zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich will also gern stolz auf meine Schwäche sein, dann kann sich an mir die Kraft von Christus zeigen. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Notverfolgung und Verzweiflung. Ich erleide alles gern wegen Christus, denn nur wenn ich schwach bin, bin ich wirklich stark. Ja, der Wahnsinn, was er hier sagt. Er spricht von einem Stachel im Fleisch. Die englische Bibel übersetzt es mit Gift of a Handicap. Ich finde den Ausdruck fast noch stärker. Gift of a Handicap, das Geschenk der Schwäche. Ein Geschenk der Schwäche? Jetzt mal ganz ehrlich, wer will schwach sein? In dieser Welt will im Moment jeder stark sein. Jesus dreht das auf den Kopf. Und Paulus versteht das ziemlich gut. Und mit dem Älterwerden seines Lebens noch besser. Passt mal auf. Im Galaterbrief äußert er sich das erste Mal dazu. Da schreibt er, denn Gott schaut nicht auf Rang und Namen. Hier macht er eins deutlich, nämlich die Abgrenzung zu den anderen Jüngern. Also er versucht, die Konkurrenz zu den anderen Jüngern so ein bisschen runterzuspielen. Das war ungefähr 49 nach Christus. Also Gott schaut nicht auf Rang und Namen. Da war er ungefähr 14 Jahre Christ. 55 nach Christus, 6 Jahre später, schlägt er schon ganz andere Töne gegenüber den Korinthern an. Da schreibt er nämlich einen Korintherbrief. Da schreibt er, ich bin der unbedeutendste aller Apostel. Das hört sich schon anders an, als Rang und Name spielt nicht so eine Rolle. Nochmal 5 Jahre später, 60 nach Christus und 25 Jahre nach seiner Berufung, bezeichnet er sich dann im Epheserbrief als allergeringster von allen, die zu Gottes Volk gehören. Und 2 Jahre vor seinem Tod, nachdem er 30 Jahre mit Jesus unterwegs war, sagt er im 1. Timotheusbrief Folgendes: Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Was war passiert? Was war im Leben von Paulus passiert? Er hatte ein tieferes Verständnis von Gottes Liebe und seiner Schwäche bekommen. Und dadurch konnte sich die Kraft Gottes in ihm immer weiter ausbreiten. Und weißt du was? Das geht völlig, völlig gegen den Strich dieser Welt. Ja, ein Jesu-Reich, in dem die Letzten die Ersten sind, die Schwachen gesegnet, die Demütigen erhöht, die Leeren gefüllt und die Armen reich werden. Jesus dreht es auf den Kopf und das hat Paulus verstanden. Ein Upside-Down-Kingdom. Es geht nicht darum, triumphalistisch durch diese Welt zu rennen als Christen. Nein, es geht darum, einander zu dienen. Der Letzte wird der Erste sein. Jesus dreht das Denken der Welt auf den Kopf und sagt, willst du König sein? Dann fang unten an. Fang unten an zu dienen. Jesus dreht es auf den Kopf, ein Upside-Down-Kingdom. Und wisst ihr was? Wir müssen unsere Bedürftigkeit, unsere Schwäche, das musst du nicht überwinden. Du darfst schwach sein. Gott spricht dir das heute Morgen zu. Du darfst schwach sein. Das ist nicht etwas, was du überwinden musst in dieser Welt, was geheilt werden müsste, sondern was als Quelle deiner größten Stärke werden kann. Es kann die Quelle deiner größten Stärke werden. Schwäche. Und ja, ich bin schwach, aber Gott kann in mir stark sein. Meine Schwäche kann zur größten Stärke werden. Denn auch Jesus hat das erlebt. In Lukas 9 schreibt er genau darüber. Lukas schreibt, wie Jesus ans Kreuz geht und wie er den dunkelsten Moment, die dunkelste Schwächephase seines Lebens hat, wo am Kreuz hängt und verlassen ist. Bonhoeffer hat das mal zusammengefasst. Ich habe es euch mal als Folie auch mitgebracht. Oh, kannst du einmal zurück, bitte? Danke. Ich habe es euch mal mitgebracht. Bonhoeffer schreibt genau zu dieser Situation Folgendes. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt. Und gerade nur so ist er bei uns und hilft uns. Es ist Matthäus 8, Vers 17 ganz deutlich, dass Christus nicht hilft Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit. Seines Leidens. Hier liegt der entscheidende Unterschied zu allen Religionen. Die Religiosität des Menschen weist ihn in seiner Not an die Macht Gottes in der Welt. Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Nur der leidende Gott kann helfen. Insofern kann man sagen, dass die beschriebene Entwicklung zur Mündigkeit der Welt, durch die mit einer falschen Gottesvorstellung aufgeräumt wird, den Blick frei macht für den Gott der Bibel, der durch seine Ohnmacht in der Welt Macht und Raum gewinnt. Das schreibt Bonhoeffer zu dieser Situation. Weißt du, und hier sind wir im Kern des Evangeliums. Ein Gott, der ohnmächtig wird. Ein Gott, der selbst als Gott ohnmächtig wird in dieser Welt und dadurch alle Macht beweist. Und damit sind wir im Kern der guten Nachricht, im Kern des Evangeliums. Weißt du, und auch bei aller Ohnmacht, die wir erleben, auf diesem Weg, in dieser Zwischenzeit, in der wir uns befinden, du als Mensch, als Christin und Christ in dieser Welt darfst hoffen, weil wir einen Gott haben, der selber ohnmächtig wurde und dadurch alle Macht bewiesen hat. Und weißt du was? Deswegen haben wir eine riesige Hoffnung. Auch du kannst leben in aller Ohnmacht, zwischen dieser Spannung zwischen Vollmacht und Ohnmacht, die wir nicht einseitig auflösen können, sondern wir sind herausgerufen, diese Spannung zu halten. Sie nicht bitte einseitig aufzulösen, sondern sie zu halten und das als hoffnungslebende Menschen. Denn wir hoffen endlich. Unsere Hoffnung ist begründet. Wir hoffen oder viele hoffen auf ein wenig Glück, ein langes Leben, Gesundheit, eine Liebe, die lange hält. Ja, und dann? Wir hoffen doch darüber hinaus als Christen. Wir dürfen die Vorzüge des irdischen Lebens genießen, aber wir hoffen doch weiter. Unsere Hoffnung liegt nicht auf einem kurzen Glück, sondern auf einer Person und diese Hoffnung wird erfüllt. Ich will dir heute sagen, ja, wir haben eine Hoffnung, dass Gottes Reich vollendet wird, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt und dass alle Ohnmacht auch enden wird. Wir hoffen endlich, dieser Mist, den du und ich manchmal erleben, er wird ein Ende haben und unsere Hoffnung ist begründet auf ein Ende hin. Es wird einen Punkt geben. Aber wir hoffen nicht nur endlich, wir hoffen auch radikal. Nicht auf ein bisschen Frieden, sondern das Ende aller Gewalt. Nicht auf ein langes Leben, sondern auf den Sieg über Tod. Auf ewiges Leben. Nicht auf stabile Verhältnisse, sondern einen neuen Himmel und eine neue Erde. Darauf hoffen wir doch. Nicht auf ein wenig bisschen weniger Leid, sondern auf den Sieg von Recht und Gerechtigkeit, auf Wiedergutmachung für all die Opfer und das Ende des Bösen. Ist das, ihr Lieben, ist das Realitätsflucht? Nein, nein. Denn unsere radikale Hoffnung ist mehr als ein Versprechen. Sie schaut nicht nur in die Zukunft, sie schaut zurück auf einen Hügel, nämlich da ans Kreuz. Denn dort hat es begonnen. Und von dort wird es unaufhaltsam in die Zukunft gehen. Wir hoffen radikal. Wir hoffen nicht ein bisschen, sondern wir Christen und Christinnen hoffen radikal. Und wir hoffen verwandelt. Wir sind auf dem Weg durch unsichtbare Mauern. Mit allen Begrenzungen, mit allen Schwächen, mit allem Hinfallen und Wiederaufstehen. Als Hoffnungsträger für Erneuerung, für Versöhnung und Heilung. Für fröhliche Fragmente und heitere Unvollkommenheit. Für zweitbeste und drittbeste Lösungen. Für Aufstehen, Hinfallen und ja, wieder aufstehen. Denn am Ende wird alles gut, sagt die radikale Hoffnung. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, sagt die verwandelnde Hoffnung. Und dann packt sie an, tut, was sie kann, weil sie weiß, sie muss nicht tun, was sie nicht kann.